Das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass wir das hinkriegen. In den meisten Predigten geht es ja irgendwie darum, was uns angeht, so in Bezug auf Gott. Also, und wie kriegen wir unser Leben auf die Reihe und all diese Sachen. Aber es wäre gut, wenn wir irgendwie als Folie dahinter hätten, dass Gott schön ist. Ich liebe das überhaupt, diese Formulierung. Ich mag das. Also die, die mich kennen, die streichen das immer in den Mails, die ich zum Rumschicken rumschicke, streichen mir das immer an und sagen, also bei viermal schön, zweimal streichen, das wäre vielleicht ganz gut. Das ganze Ding hier hat ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, wenn Gott nicht da ist. Also wir wollen ja nicht darüber reden, wie Sachen funktionieren, wie wir Sachen machen können oder irgendwie sowas, sondern es geht in all dem immer irgendwie um eine Beziehungsgeschichte. Und das hat was damit zu tun, dass Gott irgendwie uns irgendwann so überrascht, so fasziniert, so in den Bann schlägt, so unsere Aufmerksamkeit catcht, dass wir sagen, um ihn geht's und mit ihm wollen wir was zu tun haben. Okay. Also, Segen empfangen, wie kann ich verhindern, dass mich Gottes Segen erreicht? Ich bin gestern auf einem Geburtstag gewesen bei Leuten aus der Gemeinde und da haben mich ein paar Leute gefragt, worüber ich morgen predige. Das passiert mir sonst nicht so häufig, dass mich Leute vorher fragen. Und dann habe ich also brav mein Thema gesagt und die Reaktion war bei allen Leuten, bei allen, denen ich das gesagt habe, da kann ich gar nichts machen. Gott segnet. Also bei allen Leuten, denen ich das gesagt habe. Und dann gab es so eine doppelte Reaktion bei mir. Also die erste Reaktion bei mir war, okay, ich habe der Gemeinde was beigebracht, was offensichtlich funktioniert. Ja? Also ich könnte mir eine Menge Gemeinden vorstellen, wo die Antworten anders ausgefallen wären. Ja? Wo Leute zerknirscht zu Boden gucken und sagen, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie die Antworten aussehen könnten. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist irgendwie bei so einer Antwort, dass ich denke, ja, nehmen wir die Sache mit Gott vielleicht zu leicht? Dass wir sagen, ey, Gott segnet und alles ist gut. Gott segnet und er segnet und er segnet und er segnet. Also in dieser Spannung befinde ich mich also jetzt heute Morgen. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, so wie kriege ich das in der Predigt rum und mal gucken, wie wir das schaffen. Okay, die mich kennen, die wissen, dass meine Zettel nicht so groß sind. Ne? Also fünf Sachen. Also das Erste, und das ist jetzt für diejenigen, die vielleicht mit Gott noch nicht so wahnsinnig viel anfangen können und die groß geworden sind in einem Umfeld, das mein Umfeld ist, also in einer eher sehr säkularen Gesellschaft groß geworden sind, in der Gott überhaupt keine Rolle spielt, wo weltanschauliche Neutralität zum Beispiel heißt, atheistisch über die Welt zu denken. Also in einem Umfeld, das für die meisten auf der Welt völlig skurril ist, aber in Europa irgendwie als normal gilt. Also das Erste, was mir zu diesem Thema einfällt oder was mir wichtig ist, ist, dass Gott überhaupt was tut. Gott macht was. Gott macht was. Es ist nicht nur irgendein Impfwirkstoff, der irgendwas tut und es ist nicht nur irgendein Schraubenschlüssel, der irgendwas tut, sondern Gott tut was. Ich hatte jetzt, wir sind jetzt gerade wiedergekommen aus dem Urlaub und dann hat Maren so ein bisschen was erzählt. Und da gab es dann so eine Situation, wo jemand erstaunt feststellte, dass so viel passiert. Also so viele Zufälle passieren, so viele Sachen passieren. Und da denken wir natürlich, also die wir Christen sind, sagen, ja, so ist das. Also so ist das, die Zufälle nehmen zu. Also vorsichtig formuliert. Ja, also umso mehr du mit Gott einsteigst, desto mehr wirst du erleben, dass Dinge passieren, die außerhalb des regulären Rahmens sind. Und wir Christen würden sagen, ja, Gott tut was und das ist die Antwort auf Gebet. Manchmal antwortet er auch ohne Gebet, manchmal tut er einfach Dinge. Die Gott noch nicht kennen, die nennen das Zufälle und irgendwann merken sie, dass die Zufälle so viele sind, dass Zufall vielleicht doch eine schlechte Erklärung ist für das, was passiert. Gott tut was. Gott tut was. Und dann gibt es diejenigen unter uns, die lange Jahre unterwegs sind. Und Petrus sagt in einem Satz, den ich total scharf finde, den habe ich jetzt nicht als auf die Folie geholt, aber ein Satz, der mir wichtig ist. Petrus sagt einmal, hütet euch vor den Leuten, die eine Form von Frömmigkeit haben, aber die Kraft Gottes verleugnen. Hütet euch vor Menschen, die eine Form von Frömmigkeit haben, aber die Kraft Gottes verleugnen. Auch wir Christen oder die, die irgendwie eine Form von Frömmigkeit haben, was immer das auch ist, ne? Also irgendwie sind wir so ein bisschen religiös, ne? So dieses Ding. Also wir, die wir irgendwie mit Gott so ein bisschen unterwegs sind, sagt uns die Bibel, pass auf, dass du nicht die Kraft Gottes verleugnest. Pass auf, dass du nicht mehr damit rechnest, dass Gott was tut. Wenn wir das verlieren, dann ist echt Asche. Das ist echt Mist. Und das ist manchmal total schwer, gerade wenn man in enormen Herausforderungen steht, wenn man irgendwie sagt, oh, ich ständig laufe ich gegen irgendeine Wand und komme nicht weiter und irgendwie so. Ne? Es ist schwer daran festzuhalten, dass Gott jemand ist, der was tut, aber er ist einer, der was tut. So, das ist das Erste. Das Zweite. Also ihr merkt, die Punkte sind gar nicht so lang. Also, natürlich ist das richtig, was mir gestern geantwortet wurde. Man kann eigentlich gar nicht verhindern, dass Gott segnet. Das kriegt man gar nicht so richtig hin. Ich nehme mal als ein Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, also Jesus selber, Gott selbst, der Sohn Gottes, also Gott selbst. Lukas 6, ab Vers 32. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Also Jesus unterscheidet zwischen Christen und Sündern. Das ist eine Formulierung, die Jesus häufig verwendet. Also er geht davon aus, dass Christen nicht Sünder sind und Sünder keine Christen sind. Er geht aber davon aus, dass Christen sündigen. Also nur weil ich Königskind bin, Kronprinzen, das Wort muss man erstmal aktiv auf die Reihe kriegen. Ne? Also nur weil ich Kronprinz bin, heißt es ja nicht, dass ich mich von morgens bis abends königlich verhalte. Und so meint das die Bibel. Also wir sind Kinder Gottes, wir sind nicht mehr Sünder, auch wenn wir zwischendurch sündigen oder ein bisschen häufiger oder wie auch immer. Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr etwas zurückbekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sünder in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Also sogar Banken leihen einem Geld. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig, er segnet, gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Also, es ist offensichtlich, dass Jesus davon ausgeht, dass von Gott einfach Gutes fließt, weil er gut ist. Das hat er so in sich drin. Das ist offensichtlich. Gott, wenn ich jetzt sage, er kann nicht anders, dann ist das eine blöde Formulierung. Lass es mich mal so ganz flapsig umgangsformsmäßig sagen. Gott kann nicht anders, als dass von ihm Gutes kommt. Der ist einfach so. Der ist so. Die Bibel beschreibt das in einem sehr krassen Satz. Gott ist Liebe. Und das ist einfach so, wenn du anfängst, Gott anzustupsen oder wenn Gott irgendwie durch die Gegend sich bewegt, dann fällt immer mal wieder was von ihm ab, was irgendwie von Liebe erfüllt ist und was mit Liebe zu tun hat. Gott ist einfach so. Und deswegen ist die Antwort, die mir gestern die Leute gegeben haben, so spontan auf das, ne, die ist ja richtig. Wir können eigentlich gar nichts tun, um Gott daran zu hindern, uns zu segnen. Gott macht das einfach. Es gibt eine Formulierung im Alten Testament, Gott lässt regnen über Gute und Ungerechte, über Gerechte und Ungerechte. Über alle. Gott lässt regnen. Also ins Hamburgische übersetzt würde ich sagen, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ne? Also irgendwie sowas. Ne? Also Gott will allen irgendwie was Gutes zuteil werden lassen. So, zweitens. Das dritte ist, natürlich kann ich verhindern, dass Segen mich erreicht. Also wenn ich hier durch die Gemeinde laufend immer mal wieder Leuten gegen das Schienbein trete, ja, dann kann es sein, dass der Segen freundlicher Gemeinschaft sich immer mehr von mir zurückzieht. Also es gibt natürlich so etwas, und das ist nichts, was ich jetzt erfinde, sondern das ist auch was, was die Bibel sehr ausführlich beschreibt. Natürlich gibt es was ganz Simples von Saat und Ernte. Wenn ich ständig Leute anmuffel, dann gibt es auch eine gewisse Ernte dieses Muffelns. Wenn ich Leuten mit einer bestimmten Art und Weise begegne, dann ernte ich in einer bestimmten Art und Weise. Wenn ich meine Zeit verbrenne mit allem möglichen Mist, dann soll ich mich nicht wundern, dass in meinem Kopf Mist wuchert. Wenn ich und so weiter. Das ist ganz normal. Es gibt natürlich so etwas, das Ungehorsam, das irgendwie ein Nichtleben in den Ordnungen Gottes, in dem, was Gott entworfen hat als Lebensumfeld für uns. Natürlich gibt es da Dinge, die, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, die auf uns zurückschlagen. Die es schwieriger machen und schwieriger machen und schwieriger machen. Es gibt Dinge, die machen wir, die investieren wir richtig in einer guten Art und Weise, und dann kommen auch in einer guten Art und Weise Sachen zurück. Eben nie so 1:1. Das macht es ja so schwer. Das wär ja super. Also wenn wir einmal lügen, und 3 Minuten später geht so ein Ascheregen über uns nieder. Ja? Da würden wir alle innerhalb von wenigen Tagen lernen, dass Lügen Mist ist. Ne? Das macht er leider nicht. Ne? Er ist nicht so 1:1. Wer von euch einen Garten hat, der weiß das genau. Ne? Da setzt man irgendwie liebevoll 15 Knollen in die Erde und 13 davon gehen überhaupt nur auf, 8 davon ein bisschen kümmerlich und 5 irgendwie überreichen, du weißt nicht warum, und bei 2 denkst du, na, die warten wohl noch 2 Sommer oder so. Ne? Also das ist mit Saat und Ernte so. Das ist nicht, das funktioniert nicht 1:1. Jeder von euch, der selbstständig ist, weiß, dass Saat und Ernte nicht 1:1 funktioniert. Und die meisten Angestellten wissen es auch. Ungehorsam hindert, dass Segen uns erreicht. Ob das der Segen Gottes ist, der uns dann nicht erreicht, damit wäre ich vorsichtig. Wir befinden uns in einer Welt, die Gott entworfen und gestaltet hat, in der wir aber nicht komplett dem Wirken Gottes ausgeliefert sind. Wir befinden uns nicht in einer durch und durch von Gott regierten Welt. Eine von Gott durch und durch regierte Welt sieht definitiv anders aus als die, in der wir uns befinden. Viertens. Wie kann ich verhindern, dass mich Gottes Segen erreicht? Ich glaube, das, was am meisten hindert, ist das, was die Bibel mit Unglauben bezeichnet. Ich sage es jetzt mal in einer Formulierung, die es, glaube ich, besser trifft für die meisten von uns, weil bei Unglaube fängt bei uns sofort so ein Religiositätsmonitor an. Also herzlich willkommen alle diejenigen, die jetzt ganz frisch hier sind, bei euch nicht, aber bei denen, die so eine leicht christliche Deformation haben, gibt es so ein Frömmigkeitsding, was jetzt hochgeht, und der übersetzt bestimmte Begriffe in bestimmte Zusammenhänge und dann funktionieren die nicht mehr immer. Eigentlich geht es bei Unglaube darum, dass wir Gott nicht vertrauen. Dass wir nicht denken, dass das so funktioniert. Vorhin hat meine Frau diese Geschichte erzählt von Israel, also Gotteskämpfer Israel. Ne? Jakob ist umbenannt worden in Israel. Diese Geschichte befindet sich ungefähr hier in der Bibel. Also da sind erst ein paar Seiten gelesen, und diejenigen, die sich vorgenommen haben, die Bibel zu lesen, sind in der Regel alle bis hierhin gekommen. Scheitern tut man etwa hier. Ne? So, das, was ich jetzt vorgelesen habe aus dem Lukas-Evangelium, das befindet sich immerhin schon hier. Ne? Also Jesus kommt erst im letzten Viertel. In allen guten Büchern kommt das Happy End erst im letzten Viertel. Der vierte Punkt, Unglaube, nicht erwarten, das ist das, was in der Jakobsgeschichte thematisiert wird, was in ganz vielen Geschichten, in ganz vielen Biografien, das ist ja keine Geschichte. Das ist ja passiert. Und irgendeiner hat sich hingesetzt und hat die erzählt und hat die nacherzählt, um zu zeigen, Mensch, an dem Leben könnt ihr was lernen. Unglaube, Erwartungslosigkeit führt dazu, dass wir Sachen nicht von Gott bekommen. Das ist so ein bisschen so, als wenn Gott irgendwie vor unserer Tür steht, uns was anbietet, uns was gibt, was geben will, und wir gehen an ihm vorbei, weil wir gar nicht glauben können, dass Gott das für uns hat. Und dann können wir über Monate und Jahre darüber meckern, wie wenig Gott tut. Es gibt diesen Zusammenhang in der Bibel so deutlich, so klar, dass man über den nicht rübergehen kann. Wir haben eine ständige Herausforderung, eine ständige Herausforderung, etwas von Gott zu erwarten. Und wenn wir vor 5 Jahren das und das und das von Gott erwartet haben, dann gibt es eine doppelte Herausforderung, nämlich das nicht loszulassen, was wir von ihm erwartet haben, schon vor 5 Jahren, und zusätzlich mehr von ihm zu erwarten. Dass er mehr tut, weil Gott alles kann. Er ist der, der geredet hat, und die Welt, boom, war da. Na, also Gott kann. Gott kann alles. Gott kann alles, alles, alles. Also mich stören Kinder gar nicht. Du musst nicht raus. Nur weil so ein Kind so ein bisschen, ist alles kein Problem. Ja? Also wenn die Erwachsenen quatschen, das nervt mich. Aber Kinder ist okay. Also, jetzt habe ich geduzt schon wieder. Ne? Das ist so ein Fehler von mir, wenn ich hier stehe. Also, Gott ist gut. Gott ist Liebe. Gott liebt uns. Und jetzt gibt es aber was in ihm, das macht ihn an, was uns angeht. Das macht ihn an. Nämlich, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir uns vertrauensvoll zu Gott umdrehen, dann berührt das sein Herz. Gibt er uns deswegen mehr? Nein. Gott segnet. Wir können nichts tun. Wir können wirklich nichts tun, damit Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Aber wenn uns Gott wichtig ist, also wenn es nicht nur wichtig ist, was er tut, was er uns geben kann, wenn Gott uns wichtig ist, dann wollen wir ihn anmachen. Dann wollen wir ihm mit Vertrauen entgegengehen. Dann wollen wir ihm entgegengehen und sagen, hey, ich traue dir das zu, für mich, für mein Leben. Das ist etwas, was ihn berührt. Das hat was zu tun mit Gott zurücklieben. Und wenn wir uns zu sehr darauf versteifen zu sagen, so wie kann ich machen, dass Gott mir Gutes tut, dann wird es total schräg. Das ist ja so, als wenn ich in einer Ehe die ganze Zeit darüber nachdenke, was kann ich tun, damit meine Partnerin heute Abend mit mir ins Bett geht. Also das kann man mal machen. Aber so funktioniert doch Liebe nicht. Sondern Liebe wird verschenkt. Und Gott lieben hat was ganz viel zu tun mit Gott Vertrauen schenken. Gott Vertrauen schenken. Von ihm etwas erwarten. Nicht sagen, hey, egal was du mir gibst und wenn du mir gar nichts gibst, ist auch alles gut und du bist sowieso ein feiner Kerl und so. Nein, das will er gar nicht. Gott will, dass wir uns zu ihm umdrehen und sagen, hey, ich glaube, dass du in der Lage bist, mehr zu tun in meinem Leben. Und es nicht nur zu sagen, das Sagen ist sinnlos. Es geht darum, dass in unserem Herzen was da ist. Ich lese mal diese Stelle vor, weiter von Lukas 6, 37, 38. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Das hat immer noch was damit zu tun, Abdruck zu sein von dem, was Gott ist. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. In diesem ganzen Ding, also ich kenne diese Bibelstelle daher, dass sie immer wieder, die wird gerne verwendet, bevor eine Kollekte eingesammelt wird. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ne? So Form, ne? Also das ist natürlich Quatsch. Da gehört sie nun überhaupt nicht hin. sondern diese ganze Bibelstelle dreht sich um die Frage des Wesens Gottes. Wer ist Gott? Und jetzt kommt Jesus, guckt sich seine Leute an, guckt sich uns an und sagt, ich möchte, dass ihr so seid wie Gott. Ihr sollt euch liebevoll den Ungerechten zuwenden. Ihr sollt vergeben. Ihr sollt geben. Ihr sollt, weil Gott so ist. Weil Gott so ist. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Denn wenn ich nicht tief davon überzeugt bin, dass Gott mein Versorger ist und mein Richter ist und meine Gerechtigkeit ist und meine Zukunft ist und meine Identität ist und meine Herkunft ist, wenn Gott nicht mein innerstes Wesen ist, dann ist ja alles Verschenken, alles Weggeben Verlust. Aber wenn Gott das alles ist, dann kann kein Verschenken mir irgendwas nehmen. Denn dann reden wir ja nur über die Oberfläche. Das Innerste ist ja Gott. Ich glaube, dass wir am ehesten das Wirken Gottes in unserem Leben blockieren, indem wir ihm nicht vertrauen. Und jeder von uns steht an Punkten, wo er gefordert ist zu vertrauen. Jeder von uns. Jeder. Also diejenigen, die jetzt hier sitzen und sagen, ja, das fällt mir echt schwer und den anderen fällt das so leicht und so. Vergiss es. Wir alle, durch die Bank, jeder von uns steht an Punkten, wo er sagen muss, an der Stelle muss ich Gott mehr vertrauen. Will ich Gott mehr vertrauen? Da ist mein innerer Kampf. Diese Frage des Vertrauens, das ist die Frage, also jetzt kommt so ein Insider für die Christen unter uns, als Jesus getauft wurde und sein Dienst anfing, da war das allererste, was der Geist Gottes tat, ist, dass er Jesus in die Wüste brachte. Das ist die Wüste, das ist so ein Steingeröll-Dingsterbums in dem Umfeld, in dem Jesus sich da bewegt hat. Und in dieser Wüste hat Jesus gefastet. Für einige ist Fasten ja, wenn sie 2 Stunden kein Snickers essen können. Bei Jesus waren das 40 Tage gar nichts essen. Und dann in dieser Zeit, sagt die Bibel, kam der Satan und versuchte Jesus, wie immer er aussieht. Aber ne, wenn wir über den Teufel reden, dann reden wir über jemanden, der in der Bibel beschrieben wird. Nicht optisch, aber und die eine optische Beschreibung ist auf jeden Fall kein Pferdefuß. Der Satan kommt und der Satan fordert Jesus heraus. Versuchung nennen wir das. Fordert Jesus heraus. Und er sagt ihm, also, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Denn er hat doch gesagt, Gott hat doch gesagt, dass er euch versorgen will. Und Jesus sagt ihm, du, weißt du, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Es geht immer wieder um die Frage des Vertrauens. Also muss ich selber was machen? Muss ich wie ein Jakob, ein Israel rumtschinschen, damit das Gute passieren kann, was Gott denn doch auch irgendwie versprochen hat zu tun? Oder gibt es in mir ein tiefes Vertrauen, ein zur Ruhe gekommen sein bei Gott? So wird es im Neuen Testament mal im Hebräerbrief beschrieben. Gibt es dieses ein zur Ruhe gekommen sein bei Gott, zu sagen, hey, Gott wird am Ende es gut machen. Und wie und wann und wo das Ende, das muss ich alles im Moment gar nicht wissen. Gott wird es gut machen. Okay, 4 Punkte. 5. Punkt. Im Unterbewusstsein passieren ja immer so ein paar komische Sachen. Ich habe jetzt gerade so ein kleines Buch gelesen, von dem ich gar nicht gewusst hätte, dass ich das irgendwann mal brauche. Ein Kollege von mir hat das gelesen und fand das richtig gut und dann habe ich das auch mal gelesen. Und in diesem Buch geht es eigentlich auf 150 Seiten darum, dass das Problem vom Evangelium ist, dass Leute gar nicht wissen, was das Evangelium ist. Jetzt erkläre ich das. Das Evangelium ist, ganz verkürzt gesprochen, dass wir es alle versemmelt haben. Dass wir den Maßstäben Gottes nicht genügen. alle. Und dass unsere Schuld, von Jesus auf sich genommen wurde und Jesus mit dieser Schuld gestorben ist. Aber das reicht nicht. Sondern was es jetzt braucht, ist, dass wir zu Gott gehen und sagen, ich will, dass meine Schuld auch dabei ist. Ich will auch an diesem Kreuz sterben. Ich bin es nicht wert, weiterzuleben. Und das ist ein verhältnismäßig schwieriges Thema, weil wir in einem Umfeld groß werden, wo man schon kleinen Kindern einimpft, zu denken, dass sie toll sind. Und das ist irgendwie richtig. Ich mache das bei meinen Kindern auch. Also vielleicht nicht so wie andere Eltern, aber so, ne? Als Teenie, als Erwachsener, als Gesprächspartner in irgendwelchen psychotherapeutischen Sitzungen geht es irgendwie immer auch um die Frage, dass ich irgendwie toll bin. Und das Spannende ist, dass Gott, was uns angeht, einen doppelten Blick hat. Dass Gott uns sieht und sagt, ey, ich liebe dich. Also, das, was du tust und das, was du denkst und das, was du fühlst, das ist zwar ganz viel echt für den Arsch, aber ich liebe dich. Und diese Spannung, die versuchen wir meistens irgendwie zusammenzumatschen und zu sagen, Gott liebt uns mit allem, wer wir so sind. Und alles ist irgendwie gut und richtig. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass wir, es gibt ja so ein altes deutsches Wort, das heißt Buße tun. Das kann man gar nicht so richtig so ins ganz neue Hochdeutsche übersetzen. Wenn man will, dann könnte man schlicht und ergreifend sagen, deutlich abbiegen. Die Bibel kommt und sagt zu uns, ich will, dass du deutlich abbiegst. Ich will, dass du dich von deinem bisherigen Lebensweg verabschiedest, ohne irgendwelche Sicherungsseile und sagst, ey, das gebe ich mal alles dahin, also ab in die Recyclingtonne oder wie auch immer. Na, also das ist jetzt alles mal nur Geschichte. Ich drehe mich um zu Gott und sage, Gott, ich will, dass du alles bist in meinem Leben und jetzt kannst du mich neu konstruieren. Und dass das nicht leicht ist, das ist ganz klar. Also mein fünfter Punkt ist, ich glaube, dass viele von uns Segen Gottes nicht erleben, weil sie Gott nur beschränkt erleben, weil sie sich nur zur Hälfte, jetzt kommt so eine christliche Vokabel, bekehrt haben. Weil sie nur zur Hälfte umgebogen sind. Weil sie zwar irgendwie abgebogen sind zur Liebe Gottes, aber nicht weggebogen sind aus all dem, was bisher so ihr Lebenspfad gewesen ist. Für mich ist der Klassiker, also das empfinde ich, das ist so das eins der Hauptprobleme, dass eine Menge von uns irgendwie damit kämpfen, zu sagen, also klar bin ich komplett im Jahr 2015 hier in Hamburg. Und das gilt es zu leben. Und ich will leben als Christ. Und ich glaube, dass das eine falsche Entscheidung ist. Ich glaube, die Entscheidung muss heißen, ich, Sven, gehöre Jesus. Und Jesus hat mir zu sagen, wie ich zu leben habe. Und an manchen Stellen wird das heißen, dass ich ganz anders leben muss, als man im Jahr 2015 in Hamburg lebt. Weil manche Dinge, die in unserer Gesellschaft gelebt werden, die sind Mist. Manche Dinge in unserer Gesellschaft sind völliger Blödsinn. Und es geht nicht, komplett mit der Gesellschaft mitzugehen und komplett Christ zu sein. Das geht nicht. Das ging übrigens noch nie. Das ist nicht nur Deutschland 2015, das war auch nicht Wittenberg 1520 anders. Das ging noch nie. Es ist noch nie möglich gewesen, in einer Gesellschaft komplett aufzugehen und komplett Christ zu sein. Das Neue Testament ringt um Worte, um das zu beschreiben. Eines der Worte ist, dass sie sagt, Mensch, ihr seid doch keine Eingeborenen. Ihr seid, in unserer Sprache würden wir sagen, Asylsuchende. Ihr seid eigentlich nur geduldet. Das ist vielleicht das richtige Wort. Das ist euer Status in der Gesellschaft. Irgendwann wird Gott euch aus all dem wieder rausholen. Euer Bürgerrecht, euer Eintrag im Pass, da steht Himmel drin. Ihr seid hier nur vorübergehend. Und also mal ganz ehrlich, so richtig heimisch werdet ihr euch hier nie fühlen. Und die, die die Bibel kennen, die wissen, dass es ungefähr das ist, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und wenn du dich hier und jetzt total heimisch fühlst, also wenn du zum Beispiel glaubst, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist, ja, dann ist was schräg. Das war jetzt ein Insider für die, die hier in dieser Stadt. Okay. Aber dann ist was schräg. Also erstens, Gott macht was. Zweitens, Gott segnet. Drittens, klar kann ich durch mein Verhalten machen, dass Dinge Mist laufen. Viertens, das, was wirklich Dinge blockiert, ist Unglaube. Gott gibt uns Dinge, aber wir packen nicht zu. Und das Fünfte ist, ich glaube, viele von uns haben damit zu tun, dass sie nicht wirklich umgebogen sind zu Gott. Das ist eins der Gründe, warum wir als Gemeinde bei diesem Thema Taufe nicht locker lassen können. Nicht einfach sagen können, das ist einfach die Situation, die wir hier in Deutschland haben. Viele sind halt irgendwie als Babys und irgendwie sowas. Nein, im Neuen Testament ist die Antwort auf das Heilsangebot Gottes die Taufe. Das ist die Antwort, die von Gott gesetzte Antwort. Und es kann sein, dass es den einen oder anderen in unserer Gesellschaft gibt, der das nicht mag und der das doof findet und der jetzt gerne rumargumentieren würde. Ja? Aber ich habe keinen Bock, mit Gott zu argumentieren. Gott hat recht. Fertig. Ich kann mich irren. Also ich irre mich garantiert. Aber Gott irrt sich nicht. Das ist eines der Gründe, warum wir an dieser Stelle immer wieder nachhaken und sagen, ey Leute, es hilft nichts. Taufe gehört dazu. Ich möchte deswegen jetzt nochmal für die abschließen, die hier sitzen und sagen, das mit dem zur Hälfte abbiegen, das trifft eine ganze Menge von dem, was mich betrifft. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt im Zusammenhang verstanden. Mir geht es jetzt nicht darum, so eine Atmosphäre zu erzeugen, in der jetzt hier Leute sitzen und sagen, oh, ich fühle mich schlecht, ja. Ich bin schlimmer als der neben mir sitzt. Ja, also Gott hat uns glücklicherweise davor bewahrt, in den anderen hineinzugucken. Das sagt die Bibel. Ne? Menschen sehen nur, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Du hast keinen blassen Schimmer, was im Herzen deines Nachbarn stattfindet. Das ist auch gut so. Mir geht es jetzt nicht um so eine Atmosphäre. Mir geht es jetzt darum, dass du für dich ganz nüchtern dich entscheidest und sagst, wie empfinde ich das? Bin ich mit meinem Leben komplett umgebogen, abgebogen zu Gott? Die Bibel hat dafür scharfe Bilder. Mit Christus gestorben, zum Beispiel. Das wird nicht abgemildert, das wird nicht so ein bisschen abgedämpft, sondern das wird in der Bibel sehr klar formuliert. Gibt es in dir eine Abkehr von der Rebellion gegen Gott? Gibt es in dir etwas, was gesagt hat, Ich will den Willen Gottes tun, auch wenn ich eigentlich keinen Bock darauf habe. Ich bete mit uns. Jesus, Gott und Herr, wir bitten dich, dass du ins Gespräch einsteigst mit jedem von uns. Dass wir ins Gespräch mit dir einsteigen. Wir wollen dir nochmal neu sagen, du bist schön. Du bist der eine, auf dem wir zuleben wollen. Der eine, für den wir vorwärts gehen wollen. Wir wollen dich nochmal bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns in deinem Licht sehen. Dass wir es immer wieder neu erfassen, dass wir geliebt sind. Einfach geliebt sind. Herr, und wir bitten dich für uns, dass du uns hilfst, eine radikale Entschiedenheit zu leben. Dass wir nicht nach links und rechts schauen, ob nun hier am Sonntagmorgen oder am Montagmorgen oder am Freitagabend, wie man sich so verhält, sondern wir bitten dich, nimm uns an die Hand, lehre uns, leite uns, und wenn es irgendwas gibt in unserem Leben, was uns lieb und teuer ist, was wir unbedingt festhalten wollen, was du aber nicht bei uns sehen willst, Herr, dann bitten wir dich, dass du uns hilfst, diese Dinge hassen zu lernen, wie du sie hast. Wir bitten dich, dass unsere Sicht auf uns immer mehr übereinkommt mit dem, wie du uns siehst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was es heißt, dass du ein liebender Vater bist, dass du kein Kumpel bist, dass du ein Erlöser und König bist. Und nicht einfach irgendwie nur da bist. Auf dich wollen wir zuleben. Hilf uns dazu. Amen.